heute beginnt in der evangelischen Kirche offiziell die Friedensdekade. Das ist das erste Mal in den 80er Jahren ausgerufen worden und hat vor allem in dem letzten Jahrzehnt der DDR eine Dynamik gehabt. Wer in dieser Zeit groß geworden ist, der kennt das noch. Diese Aktion Schwert auf den Flugscharen, ich bin jetzt einer der Perikopentexte für diesen Sonntag aus dem Propheten Micha. Dieses Wort, dieses Versprechen Gottes, dass am Ende der Tage Frieden sein wird und dass die Menschen ihre Schwerter zu Flugscharen umschmieden werden. Es gibt eine andere Stelle, da ist es umgedreht, dass nämlich die Pflüge zu Schwertern gemacht werden sollen. Aber dass dieses Ziel von Gott versprochen von vielen Menschen aufgegriffen worden ist. Vor den Vereinten Nationen steht ein Denkmal von einem russischen Künstler entworfen und hergestellt. Was genau das zeigt, kann man im Internet finden. Ein Schmied, der mit aller Gewalt ein Schwert umschmiedet zu einem Flug. Das war die Idee, dass man mittels Völkerverständigung, mittels menschlicher Methoden das herbeiführen kann, was Gott versprochen hat, dass er das findet. Dass das scheitert, das kann man gerade an diesen Tagen erzählen. Wir wissen, dass der Friede von der Erde weggenommen ist. Und ich bin sehr dankbar, dass zwischen diesen ganzen Texten einer ist, der diese Realität des weggenommenen Friedens von der Erde aufteilt. Und das bitte ich euch, dass wie wir das gemeinsam aufschlagen, und zwar aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Erster Brief an die Thessalonicher, Kapitel 5. Vom ersten Vers an bis zum Vers 11. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, sagt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwanger, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen des Nachts, und die da trunken sind, sind des Nachts trunken. Wir aber, die vom Tag sind, lasst uns nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung der Rettung. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Seligkeit durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, auf das wir, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Was hat dieser Text mit Frieden zu tun?
Der Liebe und als also Vers 8.
Nein.
Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern.
Also wenn ich danach sagen könnte, dann ist das der Vers. Was
Vers 3. Ja. Vers 3. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, kommt ein plötzliches Verderben über sie. Wie die Geburtswehen über uns. Diese Frieden, den die Welt versucht herzustellen, ist ein Trugschluss. Es ist eine Täuschung, es ist ein Trommel ist ein Fake. Die Friedensbewegung war ja ganz stark in der evangelischen Kirche am Ende der 80er Jahre. Und dort hat man sich mit dem Staat gerieben, der Verteidigungsbereitschaft gegenüber der Macht des Imperialismus versucht hat, seinen Bürgern einzutrichtern. Ich selber gehöre zu den Kriegsdienstverweigerern und bin geprägt von einer ganzen Generation von Vorfahren, die unter dem letzten Weltkrieg richtig schwer gelitten haben. Meine beiden Eltern sind in ihrer ganzen Kindheit und Jugend Hunger gewesen und in richtiger Not. Also mein Vater zum Beispiel durch einen körperbehinderten Vater, dem es extrem schwer gefallen ist, in dieser Zeit ihm und vor allem am Ende des Krieges seine Kinder zu ernähren. Die Mutter von meinem Vater ist auch noch im ersten Winter nach Kriegsende gestorben und dann stand mein Vater mit vier Kindern alleine da, die noch recht klein waren. Meine Mutter hat ihren Vater in diesen Jahren jahrelang gar nicht zu Gesicht gekriegt. 1939 bis 1945 war Dienst verpflichtet und kam erst Ende 46 aus der französischen Kriegsgefangenschaft wieder. Das ist mir selber noch sehr nahe gewesen. Kaum eine Woche vergangen, wo nicht Opa oder die Eltern oder Onkel, Tanten von diesen Situationen berichtet haben. Und deswegen war das für mich klar, dass, also besonders klar, dass als Christen wir nicht berufen sind, in irgendwelche Kriege zu ziehen oder Land zu verteidigen. Als 1990 dieser Druck weggegangen ist und ich dann plötzlich angeschrieben wurde, ich war als Wehrdienstverweigerer eigentlich für 22 Monate Haft vorgesehen und das ist ein großes Wunder, dass ich das nicht absetzen musste. Ich gehöre zum buchstäblich allerersten Jahrgang, der nicht automatisch nach der Kriegsdienstverweigerung diese Zeit im Gefängnis abgesessen hat. 1986 im Oktober. Weil einfach die Zahl derer, die nicht bereit waren, ihr Leben dem Kriegerischen zu widmen, so sehr gestiegen war, dass der Staat dort versucht hat, den Druck ein bisschen zurückzunehmen. Dann bin ich 91 vom Nachfolger dieses Wehrkreiskommandos, war ja ein paar Leute, dann ist das Wehraufsatzamt und es war so in Brandenburg, bin ich angeschrieben worden. Ich soll doch bitte nochmal meine Ablehnung des Wehrdienstes erneuern. Unter den neuen Bedingungen war ich bereit, mein Leben für die Freiheit einzusetzen. Ich bin richtig agitiert worden. Dieser Offizier hat gebettelt und hat gesagt, bitte, Sie sind doch schon als Verwalter registriert, Sie brauchen das doch nur einmal noch bestätigen, dass es auch unter der bundesdeutschen Gesetzmäßigkeit bestehen bleibt. Ich habe gesagt, ich hätte jetzt überhaupt kein Problem zu dienen. Es sind doch ganz andere Zeiten. Wir haben noch mindestens für einen unserer Töchter ernsthaft die Möglichkeit erwogen, ob sie in den Medizindienst der Bundeswehr eintritt. Und bin ich zutiefst dankbar, dass Gott uns diese Wege gestellt hat. Heute sage ich, Es muss uns klar sein, dass wir uns als Gläubige aus den friedensschaffenden Kriegen dieser Welt herauszuhalten haben. Jede Sache, die den Krieg beginnt, begründet ihn damit, dass es den Frieden gibt. Das war schon immer so. Und das wird wahrscheinlich auch am Ende so, bis zum Ende so sein. Jeder sagt nicht, ich will was erobern, sondern es ist nötig, um Frieden zu schaffen, Frieden zu halten, Frieden zu festigen. Und in Wirklichkeit ist genau das, was wir hier lesen. Ein plötzliches Verderben. Die Folge. Und deswegen finde ich diesen Text extrem wichtig und unmittelbar für unsere Zeit geschrieben. Wie für unsere Zeit geschrieben? Denn was die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, habt ihr es nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Es ist eine merkwürdige Formulierung, weil man in der gesamten Kirchengeschichte sehen kann, dass man genau über Zeiten und Zeitpunkte am meisten sich streitet. Es gibt ganze Gruppierungen der Christenheit, man rechnet sie inzwischen eher zu den Sekten, die sich unmittelbar und fast ausschließlich auf die Wiederkunft Jesu konzentrieren. Was ist, ich sag mal so, angefangen von den Adventisten über die Zeugen Jehovas bis hin zu vielen Strömungen, die also sehr enge Beziehung zu Israel oder zur jüdischen Herkunft der Gemeinde pflegen, die meinen genau berechnen zu können, in welchem Zeitpunkt wir sind. Und es muss offenbar schon in der frühen Gemeinde diese Tendenz geben. Welche Zeit haben wir? Es ist ein entscheidender Punkt, ihr Lieben, dass wir zu den Leuten gehören, die eigentlich die Zeit haben. Ich liebe diesen Vers. Ich weiß nicht genau, ich denke, im zweiten Buch der Chronik heißt es mal, unter einem der Könige, der, ich glaube unter dem König Josia, der das Volk Israel oder den, also den Teil, den jüdischen Teil des Volkes Israel, das sogenannte Südreich, wieder zurückgeführt hat, unter dessen Herrschaft es eine Reformationsbewegung gegeben hat, dass auch von anderen Stämmen Israels welche dorthin gekommen sind. Und von einem Stamm hat es, aus dem Stamm kamen Männer, die Einsicht in die Zeiten hatten und haben sich verbündet mit denen, die ernsthaft Gott gesucht haben. Ich denke, von Kindheit oder Jugend an ist dieser Vers in mir lebendig geblieben und ich. Es war immer mein Gebet, sagen, Herr Jesus, ich möchte zu den Leuten gehören, die Einsicht in die Zeit haben. Und das ist entscheidend, dass wir Einsicht haben, sonst gibt es Fehl- und Missinterpretationen. Ich komme einmal zurück auf diese Stelle im Propheten Micha. Lass uns einmal gucken, was auch ein Text für den heutigen Sonntag ist. Da heißt es nämlich in Micha 4, von Vers 1 an, in den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und überall Hügel haben. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berg des Herrn gehen und zum Haus des Gottes Jakobs. Dass er uns lehre, seine Wege und wir in seinen Pfaden handeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Ländern. Sie werden ihre Schwerter zu Flugscharen machen, ihre Spiele zu sichern. Es wird kein Volk wie das andere Schwert werden. Da sagen wir, das ist doch tot. Deswegen muss Israel noch seine letzten Feinde ausrotten und dann ist das. So, dann ist auf dem Berg hier der Friede Gottes. Und deswegen muss man alles gutheißen und genehmigen, was dort jetzt im Land von den dortigen Politikern ernsthaft. Es gibt viele Christen, die so denken und die so argumentieren und die so gegen andere Gläubige kämpfen und sagen, aber das steht doch in der Bibel. Das steht da. Und das ist auch 100% wahr. Und es hat eine erste Erfüllung. Weil auf dem Berg des Herrn derjenige war, der die Völker richtet. Und der aus allen Nationen Menschen gesammelt hat, was sie Gott anbeten. Nicht nur aus dem Volk Israel. Das ist die heutige Zeit. Und das ist noch nicht das Ende. Es wird in der Zeit sein, wo diese Herrschaft aufgerichtet ist. Ich bin mir sehr unsicher, ob das physisch das jetzige Jerusalem ist. Ich denke, dass das real viel mehr auf das neue Jerusalem passt. Das Wort, was hier gesagt ist. Der heilige Berg Gottes. Wo Menschen aus allen Völkern Stimmen Gott anbeten werden. Und wo keiner mehr gegen den anderen das Schwert legt. Und wo man inneren Frieden hat und den untereinander pflegt. Oder, wenn wir lesen, wenn Jesus sagt, Matthäus, wenn ihr alle diese Dinge geschehen seht und den Gräuel der Verwüstung an dem Ort stehen seht, wo er nicht hin, nicht sein sollte, dann flieht auf die Berge. Ja, was ist wann? Was ist wann? Ja, kann man erwarten, dass jetzt in Jerusalem diese große Herrlichkeit und Endgültigkeit des Reiches Gottes aufgerichtet wird? Oder kann man erwarten, dass dort diese große Zerstörung und das Endgericht Gottes sein wird? Ohne Einsicht in die Zeiten wird der eine den anderen bekämpfen und sagen, nee, das steht und das steht. Und deswegen ist es wichtig, sich an den Eckpunkten zu orientieren. Und einer dieser Eckpunkte ist, ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Also zu einer Zeit, die man nicht erwartet. Ich sage das auch bewusst für uns. Selbst wenn wir hier oder dort bestimmte klare oder eindeutige Erfüllung des Wortes Gottes erleben, können wir nicht sagen, das oder das ist jetzt. Sei denn, der Herr hatte sein Knecht den Propheten. Wir bedachten ja mit den jungen Leuten immer noch so diese Geschichte des Volkes Israels und sind jetzt angekommen bei den beim Ende der Plagen in Ägypten, bei der 10. Plage, also dem Gericht an den Erstgeborenen. Und es heißt einmal, und Mose ging vom Pharao hinaus in glühende Feuer. Er wusste, was kommt. Und er war so erbittert über diese Verstocktheit des Herzens, wie das Elend auf das ganze Volk Ägypten gebracht hat. Wir lesen es nur ein einziges Mal von diesem Mann. Also sonst, der ist ja oft frustriert worden und oft herausgefordert über das Maß seiner Leidensfähigkeit hinaus. Aber an diesem einen Mal heißt es, er ging vom Pharao hinaus in glühenden Zorn. Weil er das, dieses letzte Zeichen ankündigen muss und weiß, er wird wieder nicht kommen. Und alle Knechte des Pharao und auch das Volk haben ihn ernst genommen. Aber der die Entscheidung getroffen hat, nicht. Er hatte keine Einsicht mehr. Und er war nicht bereit, sich auf die Warnung Gottes einzulassen. Für uns heißt es, wenn sie sprechen, Frieden und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie Geburtswehen über eine Schar. Der Dieb in der Nacht. Jesus gebraucht dieses Wort ja selbst. Wenn der Hausherr gewusst hätte, wann der Dieb kommt, hätte nicht zugelassen, dass das Haus durchgraben wird. Ja, im Haus. Auch dann nur hat einen Spargel und kann sich dort durchwühlen. Aber wenn jeder schläft, wird selbst diese Sache nicht wagen. Ich sag es Ihnen, vielleicht merken wir nicht mehr als die Erschütterungen, wenn wir wach sind. Ja? Vielleicht ist es kein deutliches Geräusch, kein Dieb kommt an die Tür und klopft und sagt, jetzt bin ich da, lass mich mal in Ruhe das Haus abzäumen. Ja? Er ist aber zu merken von denen, die wach sind. Und das ist das, was Gott von uns will. Und das ist das, was ich versuche weiterzugeben. Dass wir Leute sind, wach, in der Hinsicht, wie das hier dieser Text sagt. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb kann. Es wäre für dich wieder mit dem, ich sage mal, mit den physikalischen Gegebenheiten gespielt wird, so dass man das eigentlich festhalten kann. Finsternis, dass euch der Tag ergreife. Ihr seid nicht in der Finsternis. Es ist ein Tag, an dem Jesus wiederkommt. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht, aber an einem Tag. Er wird nicht in der Nacht kommen. Er kommt in einem Tag. Woran kann man das wissen?
Das ist doch klar, es steht das wie eine Bibel. Das ist ein Beispiel. Das
genau.
Steht nicht in der Nacht.
Genau. Es heißt noch zusätzlich, und da bitte ich euch mal drauf zu gucken. Lukas 17. Könnt ihr euch dazu schreiben? Lukas 17, Vers 22. Er sprach zu seinen Jüngern: Es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier. Geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Wenn der Tag, wiederkommt Jesu, ist, wird es von allen wahrgenommen. Muss man nicht dem nachgehen. Man denkt immer, die Bibel ist so voll solcher konkreter Warnung, kann doch eigentlich niemand mehr darauf reinfallen, auf diese falschen Christen. Aber ich staune immer wieder, der große Prophet des Herrn in Afrika. Hundertwendig tausende Christen rennen dem hinterher. Oder hier ist der das weise Wort Gottes und das wird verbreitet und die Leute sind hinterher. Denkt man, es ist so klar im ganzen Wort Gottes, dann kann man doch nicht auf sowas reinfallen. Nein, es ist so, Menschen rennen Menschen hinterher. Für uns deswegen zur Warnung, wenn wir Leute sind, oder weil wir Leute sind, die vom Tage sind. Was heißt das? Ja, aber Menschen des Tages heißt, wenn Jesus das Licht, oder weil Jesus das Licht der Welt ist, und wenn Jesus in uns wohnt, ist ich kann nicht sagen, sind wir erleuchtet, weil sich das so buddhistisch anhört. Aber sind wir Menschen des Tages? Ist die Klarheit Gottes in uns? Das muss festgehalten werden. Weil was steht dagegen? Es gibt zwei Dinge, gegen diese Klarheit Gottes stehen. Genau. Unnüchternheit. Das kann durch ein Rauschmittel sein, das kann Alkohol oder Drogen sein, aber auch Unnüchternheit im Denken. Ja, dass man irgendwelchen Spinnereien nachhängt. Ich denke, das ist, gerade junge Leute kennen das. Ich denke, wir alle gehen durch solche Phasen unseres Lebens. Ich habe das einmal auch noch als sehr junger Mann gemerkt. Das war eine Zeit, wo ich selber noch Alkohol getrunken habe. Aber ich habe mal damals in den Betrieb gearbeitet, komplett ohne Alkohol. In einem Raum, der ein starkes Geräusch hatte, da war also so eine große Entlüfter angebracht und ich musste den Raum putzen. Und dieses monotone, laute Geräusch und meine monotone Arbeit haben in mir einen Zustand hervorgerufen, wo ich mich wirklich gefürchtet habe. Wilde Rausch. Ich habe gedacht, das ist ja genau, als ist man unter Alkohol. Mit einem meiner Armen Bewusstseinszustand. Das heißt wirklich, man kann sich mit Musik, man kann sich mit verschiedensten Methoden in einen Rausch versetzen, aus dem nüchternen Teil heraus. Und ich habe an diesem Tag verstanden, was dazu führt, nämlich Passivität. Wenn wir einfach alles so laufen lassen, wenn wir unsere Gedanken laufen lassen, dann werden wir unnüchtern. Wirklich, das ist eine ganz einfache Methode, wie man sich in einen Rausch versetzt. Das wird auch gelehrt. Bestimmte Yoga-Übungen oder Meditationsübungen sind genau diese Methode, wie man die Kontrolle über sein Denken, über seinen Geist abgibt und dann in diesen unnüchternen Zustand gelangt. Und Gott warnt uns dafür. Und ich habe davor und ich bin so dankbar, dass wir diese nüchterne Anweisung haben. Lasst uns nun nicht, und da kommen wir jetzt weiter, schlafen wie die Übrigen. Diese beiden Dinge. Unnüchternheit und Schlaf. Und ich meine auch den physischen Schlaf. Keiner muss ab heute jetzt nur noch wach sein, das ist klar. Aber es gibt eine Liebe zum Schlaf, das ist todgefährlich. Die schaltet unser Bewusstsein aus, die lähmt unseren Geist. Da müssen wir uns vorhüten. Wirklich, Aktivität. Ich meine nicht sinnloses Rumhandeln. Ich meine wirklich zielgerichtetes Leben hilft uns, nüchtern zu bleiben. Ich sage das nochmal, um das einfach voneinander abzugrenzen. Wenn wir erschöpft sind, und das ist nicht, es gibt nicht nur körperliche Erschöpfung, es gibt auch seelische und geistige Erschöpfung, da brauchen wir ein wenig Ruhe. Ja? Jesus sagte seinen Jüngern, Ruhe ein wenig aus. Er hat nicht gesagt, jetzt pennt mal weg. Ruhet euch ein wenig aus. Ich habe das als Junge nicht gerne gehört, weil das wurde uns in meiner Familie beigebracht, also mit aller Konsequenz. Ausschlafen ging wirklich. Ich erlebe jetzt diesen Luxus, dass ich morgens am Wochenende häufig liegen kann. Das gab es nie in meiner Kindheit oder Jugend. Ich bin meinen Eltern zutiefst dankbar. Weil dieses Wegschlafen zu einer Lebenshaltung werden kann. Dass wir das versäumen, was um uns herum passiert. Wirklich. Und wir leben, ich sage das nochmal, wir leben in gefährlichen Zeiten. Wir wissen nicht, wie lange wir noch haben. Wir wissen nicht, ob morgen noch Friede ist. Wir wissen nicht, ob diese ganze Wahnwitz, der die Welt auch fast hat, nicht von einem Moment auf den nächsten auch in nukleares Inferno ausatmen kann. Dann sollten wir wachen und nüchtern sein. Und wissen, wie wir uns verhalten. Das sage ich dir mal. Wir sind aus einer Generation, wo wir gelernt haben, wie wir uns verhalten sollen, wenn zum Beispiel solche enormen kriegerischen Auseinandersetzungen sind. Dass man wirklich die Türen und Fenster verklebt, dass man sich, also dass man die Sachen beiseite legt und duscht, wenn man irgendwie in solche Wolke reingekommen ist, dass man das nicht alles mit einträgt oder so. Hat man mal gelernt. Und diese Nüchternheit zu denken, das ist das, was wir brauchen, in dieser momentanen Zeit. Die schlafen des Nachts, die trunken sind des Nachts trunken. Ich denke, in jedem Menschen ist das Gespür, dass solches Verhalten unwürdig ist. Also macht man es dunkel, macht man es, dass es nicht alle mitkriegen. Ja, also macht man die Partys oder die Orgien nachts. In einem Raum, wo einem niemand stirbt. Wir aber, die vom Tag sind, lasst uns nüchtern sein, angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung der Seligkeit. Na, das bedeutet nüchtern sein. Nüchtern sein bedeutet, in der Liebe zu bleiben, im Glauben zu bleiben und in der Zuversicht, dass Gott uns rettet. Das ist in dieser Zeit nicht mehr selbstverständlich. Viele Leute sind so hoffnungslos, dass sie sagen, ach, das macht sowieso alles keinen Sinn. Es gibt einen Teil der Leute, die blenden das alles weg und sagen, na ja, wir machen so unser Ding, das wird schon irgendwie gehen. Andererseits, wofür soll ich mich anstellen? Es begegnet mir wirklich in diesen letzten 2 Jahren immer häufiger, dass gestandene Leute, gerade hier aus dieser Region, sagen, es macht überhaupt keinen Sinn mehr. Am liebsten alles zumachen, betrifft ein bisschen noch so, dass ich durchkomme. Aber wofür soll ich meine Kraft einsetzen? Das ist nicht unser Haltung gegeben. Ja? Kämpfen. Angetan mit dem Brustharnisch, das ist ein passives Kampfmittel. Ja, das ist kein Schwert. Das haut man nicht den anderen über den Kopf. Glauben stülpt man niemand über. Das ist für uns. Zu unserem Schutz. Brustharnisch. Wir kennen das alle. Schild des Glaubens, mit dem ihr in der Lage seid, die feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Das braucht man. Wir sind nicht im neutralen Raum, wo wir sagen können, rotes Kreuz an der Wand, dann wird schon wieder ein Bogentor machen. Das ist nicht so. Wir werden bekämpft. Was heißt wir? Die Liebe Gottes wird bekämpft. Die Klarheit seines Wortes wird bekämpft. Die Inhalte des Glaubens werden bekämpft. Der Name Jesu wird bekannt. Das sind aber genau die Dinge, die wir verzeihen. Mit denen wir geschützt sind und der Helm der Rettung. Den Helm brauchst du für die Rübe. Da wo unsere Gedanken drin sind, das wird geschützt. Ich war letzte Woche in Berlin, ich war genervt, weil mit einem Mal kleine Kinder, junge Leute eine neue Fahrradhelm haben. Nicht mehr, was wir kennen, diesen Fahrradhelm, wo ein bisschen Luft durchkommt und mit deren Schutzabschluss, sondern Vollschutzhelm. Die sehen alle aus, wo ich sage, da ist doch nichts drin darüber, was müssen sie da schützen? So eine runde Kugel auf der Birne. Aber eigentlich, auch wenn da nichts drin ist, wenigstens ist das geschützt. Wenn sie runterfallen, dann das Kind platzt auf und das Nichts kommt raus, ist ja noch schlimmer. Versteht ihr? Das habe ich gelernt. Ich sage, okay, die sehen zwar alle bescheuert aus, aber sie tragen einen Helm. Das sollte man als Christen das auch antun. Wirklich. Der Helm der Rettung. Wann fällt mein Fahrrad auf die Birne? Ich glaube kaum, ehrlich, kaum. Und doch ist es da und dieser Vollschutz ist einfach da, um alles in Ordnung zu halten. Und ich denke, wir wirken als Gläubige für die anderen auch so bescheuert. Man redet ja vom Aluhut und von solchen Sachen. Der Helm, das heißt, ist mehr als ein Aluhut. Das ist ein richtiger Vollschutz. Das umfasst die ganze Birne. Und ich denke, die Leute mehren das und sagen, was sind das für Flocken? Haben wir das nötig? Ja, wir haben diesen Helm der Rettung nötig. Dass unsere Gedanken festgehalten werden, dass Gott es mit den Seinen gut meint. Mitten in diesen schwierigen Zeiten. Wir brauchen es. Dass wir nicht aus der eigenen Festigkeit fallen. Deswegen darfst du mit dieser Sicherheit und Freude auch nach Hause fahren. Du bist nicht allein. Der Herr der Herrlichkeit ist nicht nur mit dir, er ist in dir. Und, aber, das muss festgehalten werden. Das müssen wir lernen, dass wir das in unserem Alltag auch klar halten. Nicht einfach uns von jedem Wind der Leere hin und her blasen lassen. Und nochmal, diese Brustharnisch, was ihn selber schützt, hat ein Ziel, einen Zweck. Die Liebe, und ich glaube, wenn wir das einsetzen, schützt es uns selber und hält es uns im Dienst. Hält es uns wach. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Seligkeit. Ich bin auch sicher, dass fast jeder, wahrscheinlich jeder, so innerlich angegriffen wird. Er sagt, schaffe ich das überhaupt? Und dass der Teufel bewusst solche Zweifel sieht und sagt, naja, du, so viel Mist, wie du schon gemacht hast, brauchst du gar nicht einwissen, dass Gott dich noch liebt. Ja, das ist diese, wogegen wir diesen Helm der Rettung brauchen und einsetzen müssen, wirklich aufsetzen müssen. Und bekennen mit unserem Mund, Gott hat mich nicht zum Zorn gesetzt. Lass uns das einmal wiederholen. Gott hat mich nicht zum Zorn gesetzt. Also, zum Zorn gesetzt heißt, damit er über uns Zorn ist. Sondern zum Erlangen der Rettung. Nochmal. Sondern zum Erlangen der Rettung. Erlangen heißt, wir sind noch nicht dort, aber wir werden dort ankommen. Warum? Warum werden wir dort ankommen? Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil er es versprochen hat und weil er selbst das garantiert. Ihr sagt, niemand kann sie aus meiner Hand rauben. Wenn wir in Gottes Hand sind und der Teufel greift an, dann sind wir geschützt. Das ist wichtig, dass wir das in unserem Inneren so festhalten. Gegen alle Lügen, gegen alle Zweifel, gegen alles, was in uns oder von außen in uns hinein redet. Zur Erlangung der Seligkeit durch unseren Herrn Jesus Christus, das ist, was ich gesagt habe. Deswegen um seinen Willen. Er hat den Willen des Vaters 100% erfüllt. Das ist unsere Sicherheit. Wir vertrauen nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit, aber auf die von Jesus dürfen wir vertrauen. Der für uns gestorben ist, auf das wir, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Und damit wird klar, wenn es hier extra diese kleine Einschub ist, sei es, dass wir wachen oder schlafen, wir zusammen mit ihm leben. Wachen heißt nicht physisch 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche wach zu sein. Wachen heißt, unseren Geist gerichtet zu haben, unser Herz auf Jesus ausgerichtet zu haben. Und das funktioniert auch im Schlaf. Ich habe diese Tage gerade mit jemandem geredet, der mir erzählt hat, wie welche Träume oder welche Aktivitäten wegen mir gedacht hat. Ich habe vergessen, wer das ist. Ich freue mich über so jemanden. Ihr seid wohl unruhig. Aber in Wirklichkeit ist das ein Zeichen, dass dein Geist wach ist, mitten im Schlaf. Ich hoffe, das kennen zumindest einige von uns. Das heißt also, ob wir physisch wach sind oder gerade mal nachts oder notfalls auch mal einen Vormittag uns erholen. Wir leben mit ihm, wir sind mit ihm und durch ihn, der nicht schläft und nicht schlummert, sind wir wach. Und deswegen sind wir auch herausgefordert, uns gegenseitig Mut zu machen. Ermuntert euch. Amen. Amen.